Hallo und herzlich willkommen zu Immobilien und Rente, einem Podcast der Firma DGIF. Heute schauen wir uns das Thema Energieeffizienzklassen ein bisschen genauer an. Dazu haben wir wie gewohnt wieder zwei Gäste dabei. Einmal Özgün Imren, Geschäftsführer und Gründer der DGIF, und Mirko Maurer, der bei uns bei der DGIF als Vertriebsleiter tätig ist. Ganz spannende Inhalte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und falls Sie es noch nicht getan haben, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Kanal einmal abonnieren würden und auch diesem Video, wenn es Ihnen natürlich gefällt, einen entsprechenden Like geben. Jetzt viel Spaß. Genau, heute haben wir das Thema Energieeffizienzklassen und wir fangen idealerweise jetzt erstmal so an, dass wir das ganze Thema mal jemanden vorstellen, der zwar den Begriff schon mal gehört hat, aber sich eigentlich darunter gar nichts vorstellen kann. Also jeder wird ja mit dem Thema Energieausweis, Klassen etc. irgendwie gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, aber so richtig wissen die Leute ja gar nicht, was das eigentlich ist. Deswegen einfach mal in die Runde gefragt, was genau bedeutet eigentlich so ein Energieeffizienz als Wort oder die Energieeffizienzklassen? Was versteht man darunter?
Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ist vielen nicht bekannt gewesen bis dato. Viele Eigentümer von Immobilien haben tatsächlich auch gar keinen Energieausweis, weil sie den nie gebraucht haben. Und wir bekommen den ja auch nicht immer gleich zu sehen. Ja, das, wenn wir dann fragen, ja, welche Energieeffizienzklasse hat Ihr Haus, lieber Eigentümer, dann ist es oft ein so Zucken mit den Schultern. Und dann lassen wir das natürlich in Auftrag geben, unterstützen dabei natürlich. Und dann erlebt man das ein oder andere Mal sogar öfter, wie man vielleicht sich wünscht, dann eine Überraschung, dass die Energieeffizienzklasse nicht im hellgrünen, grünen Bereich ist, sondern richtig orange und manchmal sogar in den tiefroten Bereich geht, was für uns natürlich heißt, nicht so energieeffizient. Ja, und also sehr, sehr spannend dann auch für die Eigentümer, das dann zu sehen, dass da keine hohe Energieeffizienz da ist oder dass sie hier und da natürlich noch Nachholbedarf hätten, ja, oder Beratungsbedarf hätten, wie man da die Immobilie energetisch oder energietechnisch sanieren müsste, um sie mehr in den grünen Bereich zu bekommen. Aber wie gesagt, tatsächlich auch aufgrund der Themen, die wir auch auf der Welt haben, der Ziele, die wir auch in Deutschland haben, 2050, glaube ich, ist das, komplett emissionsfrei zu sein, ein sehr, sehr aktuelles und immer präsenter werdendes Thema.
Gut, es geht immer darum, wie viel Energie einfach eine Immobilie benötigt. Die meisten Leute, die Wohnungen haben, bekommen den Energieausweis durch den Verwalter oder wenn ein neuer erstellt wird, alle 10 Jahre kriegt man den zugestellt. Das heißt, da bei Wohnungen, da wissen wir oft schon Bescheid, wie der Wert ist. Aber bei vielen Einfamilienhäusern haben wir oft das Thema eben, dass man gar nicht weiß, wo die sind. Manchmal ist eine Überraschung dabei, dass ein 80er, 90er Jahre Haus eigentlich einen ganz guten Wert dabei hat und ein Jahr aus dem 2000er so dann einen schlechteren Wert dabei ist. Ist immer wieder überraschend, wenn man das bekommt. Aber es ist eben die Skala von A+ bis H. Es ist sozusagen von grün bis rot und das hat immer was mit dem Wärmeverlust sozusagen zu tun, den eine Immobilie hat. Wenn ich eine einfache Verglasung habe oder eine Doppelverglasung, habe ich natürlich eine andere Durchlässigkeit sozusagen, als wenn ich eine Dreifachverglasung habe oder wenn ich noch eine einfache Dämmung habe. Es gab ja so Baujahre, sag ich mal, da waren die Wände irgendwie 12, 15 Zentimeter oder so. Heute hat man, glaube ich, über 30 oder so teilweise. Da ist richtig Dämmmaterial dazwischen, Außendämmung drauf und so weiter. Deswegen, das ist eine sehr weite Skala, was so die Energiewerte angeht bei diesen Häusern oder wenn die nachgedämmt wurden. Und am Ende spielt sich's im Geldbeutel wieder sozusagen, weil je höher der Energieverbrauch ist, je mehr Öl, Gas oder was auch immer ich zum Heizen habe, werde ich benötigen, um das Haus warm zu halten.
Heißt also, du hast jetzt schon quasi auch angesprochen, es gibt da so unterschiedliche Klassen und wir sprechen auch oft über diese Farben. Bildlich dargestellt ist es immer so eine Skala, ne, von A+ bis H, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Vielleicht können wir die auch irgendwie dann so einblenden. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Du hast jetzt auch schon ganz konkret ein paar Beispiele. Also wie sieht denn so ein Haus A+ aus? Wie sieht H aus? Was kann man sich darunter so vorstellen konkret?
Also tatsächlich habe ich in den letzten Wochen, Monaten, auch Jahren viel mehr die im roten Bereich gesehen, ja, so orange oder gelb, orange, rot. Und da kann ich sehr genau sagen, wie die aussehen. Ja. Viele im super grünen Bereich habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil wir halt viel auch mit älteren Häusern, mit älteren Menschen in älteren Häusern zu tun haben. Und wie sehen dann die im orangenen oder roten Bereich aus? Das sind halt sehr oft Immobilien, die gar keine Dämmung haben. Ja, weder an den Wänden noch irgendwie am Dach. Ja, Ölheizung noch haben, eine alte Ölheizung haben, eine Einfachverglasung haben, wo sich teilweise noch nie jemand Gedanken gemacht hat über Dämmung, ja, über Energie, wie sie rausgeht, ja, oder wie man sie im Haus behalten könnte, weil das eigentlich nicht so ein Problem einfach war, ja, weil die Energiekosten gar nicht so hoch waren. Man hat es einfach, es war da. Habe ich ja wie vorhin auch schon gesagt, ne, man hat nicht mal Energie, aber man wusste das auch überhaupt gar nicht. Vielleicht hat man noch nie eine Information von irgendjemandem bekommen, wie man denn überhaupt Energie sparen könnte, ja, weil das Thema gar nicht auf den Tisch kam. Jetzt kommt es halt, jetzt hat man hohe Energiekosten, jetzt überlegt man, was kann ich machen? Ja, ich habe eine Stromheizung, vielleicht sogar. Mache ich mir vielleicht eine Photovoltaikanlage doch aufs Dach, um diese Stromheizung nutzen zu können? Ja. Ich habe, ich kenne Leute, die Photovoltaikanlagen auch verkaufen, und die erzählen mir auch, dass es früher viel schwieriger war, das zu verkaufen oder auch darzustellen, warum das so viel Sinn macht, ja, so eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu tun. Jetzt mittlerweile kriegen sie schon Anfragen, also von Leuten, die Interesse haben, das zu tun. Also es ist ein bisschen vom Käufermarkt oder vom Verkaufsmarkt so in den Verteilermarkt gekommen. Also wenn man sogar eine Photovoltaikanlage haben möchte, kriegt man fast keine, weil jeder eine haben möchte. Und deswegen glaube ich, also ich weiß sehr genau, wie die Objekte ausschauen, um auf die Frage zurückzukommen, die eher so orangen-roten Bereich sind. Die im grünen Bereich sind, ich glaube, der KfW 40 etc., das sind dann die ja, Neubauten, sage ich mal. Thema Neubau ist nochmal ein anderes Thema. Gibt es vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr so viel, aber da nehmen wir uns mit Sicherheit auch nochmal Zeit, darüber zu sprechen. Aber die Neubauten sollten schon eher im grünen Bereich liegen, jetzt wie im roten Bereich. Ansonsten würde man sich schwer tun, aber ich würde sie nicht kaufen.
Ich habe das Gleiche sozusagen mit unserem Thema Verrentung. Sind wir natürlich eher bei den 70-Plus-Jährigen, die eben die Immobilien aus den 70er Jahren oder 80er Jahren haben, wenn sie damals neu gebaut haben oder sogar Immobilien von ihren Eltern oder Ähnlichem übernommen haben oder Gebrauch gekauft haben damals. Das heißt Immobilien aus den 50er, 60er Jahren. Das sind wir in der Regel häufig irgendwo bei E, F oder so oder noch schlechter auf der Skala. Sprich, relativ hohen Verbrauch. Und ich glaube, wenn man mit den älteren Leuten als gesprochen hat, ist das Einzige, was die wussten, Energie kann ich sparen, wenn ich meinen Raum 1-2 Grad kühler halte. Aber da war nicht viel Gedanke an irgendwelche Dämmungen oder die Fenster erneuern oder solche Dinge. Das kam so alles die letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, kam das mehr. Wir haben einige, die eben durch diese ganzen Förderungen, die es ja auch gab, um energieeffizienter zu werden, auch mit Altbauobjekten. Die haben die in Anspruch genommen. Wir hatten jetzt gerade im Moment einige Immobilien, wo eben so Pelletheizungen oder solche Sachen nachgerüstet wurden, weil es eben da ja auch nochmal bis, keine Ahnung, 50% rundum Förderungen gab. Das heißt, jetzt ist das immer mehr ein Thema, dass nochmal da rein investiert wird in die energetische Sanierung dieser älteren Objekte, um den Wert zu verbessern. Und wie gesagt, das werden ja ohnehin mehrere Dinge in der Politik, sage ich jetzt mal, diskutiert, dass eben Auflagen kommen für die Zukunft, was so bis 2025, bis 2030 und Zukunft erreicht werden soll. Manchmal hat es damit zu tun, wenn die Immobilie gewechselt wird sozusagen, also wenn sie verkauft wird, dann muss sowieso ein bestimmter Anteil erneuerbaren Energien genutzt werden, muss die Heizung eventuell erneuert werden, solange die älteren Leute noch drinnen leben. Kann es so bleiben, aber eben mit dem neuen Eigentümer gibt es ein Zeitfenster, in dem erneuert werden muss. Und da wird wahrscheinlich noch einiges dazukommen, um eben diese zukünftigen Vorgaben zu erreichen.
Also kann man sich eigentlich als Immobilienbesitzer von, sagen wir mal, Objekten, die jetzt eben eher im orangenen und roten Bereich im Energieausweis quasi sind, kann man sich definitiv darauf einstellen, dass dann noch die ein oder andere Überraschung wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf einen zukommt, oder?
Auf jeden Fall. Also Kosten. Ne? Jetzt viele Sachen sind noch freiwillig, ja, vor allem wenn man jetzt noch nicht im Verkaufsprozess ist, sondern die Immobilie noch selber bewohnt. Okay, war noch, macht es doch bitte, dann spart ihr Geld und so weiter. Aber ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr so sein, sondern es wird sogar so weit kommen, dass man irgendwann Vorgaben bekommt. Du musst deine Immobilie, auch wenn du sie nicht verkaufst und selber drin lebst, bis zum Zeitpunkt XY so und so modernisieren, ja, damit eine Energieeffizienzklasse von E auf D oder von D auf B oder wie auch immer eintritt. Ja, also da kann man sich meiner Meinung nach schon darauf einstellen, dass man den einen oder anderen Euro zur Seite legen muss, weil man da ja dann gewisse Sachen machen, investieren muss.
Tatsächlich, da Vielleicht können wir das auch irgendwie nochmal nachliefern und einblenden, aber ich glaube, es gibt ja sogar schon irgendwie so eine europäische Verordnung, die bis, ich will jetzt, wie gesagt, jetzt keine falsche Information rausgeben, aber ich glaube, bis 2030 ja irgendwie das Ziel hat, dass sämtliche Immobilien ja irgendwie auf einen D-Standard oder sowas kommen. Ich müsste das jetzt nochmal nach raussuchen und würde es dann quasi hier auch nochmal anhängen und auch einen Link dazu packen, weil da müssen wir ja gar nicht so lange warten. Da gibt es ja eigentlich schon eine
genau
Sache.
Genau das, was ich gesagt habe. Also genau. Einfach mal die Politik hat da ganz, ganz klare Ziele in dem Bereich, ja, gerade in Deutschland, in Europa, ja, auf der Welt, ja, Thema Emissionen einfach zu reduzieren, ja, und da, wenn man bedenkt, wie viel Immobilien dazu beitragen zum Thema Emissionen generell, ist ein ganz klares Ziel, dass da sich was verändern muss.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, also was sind diese Energieeffizienzklassen und wie wirken sie sich, sagen wir, oder wie bauen sie sich zusammen oder sowas? Das ist so die Basis davon, wir haben jetzt gesprochen. Dämmung, Heizungsart etc. etc. Ist ein Punkt, aber ich glaube, was jetzt gerade auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen interessiert, ist, inwieweit dieser Wert dann am Ende des Tages, wir sprechen ja immer von Immobilienverrentung, also dafür sind wir ja da, inwieweit diese Energieeffizienzklasse eine Auswirkung auf den zu erzielenden Kaufpreis für mich als Verkäufer hat.
Also das ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Also man kann sich, glaube ich, auch zusammenreimen, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Ich meine, wenn eine Immobilie einen schlechten Wert hat, dann sieht man einfach, dass da noch viel Nachholbedarf ist. Und was heißt Nachholbedarf? Nachholbedarf heißt notwendige zukünftige Investitionen, die man tätigen muss. Ja, und die muss man halt irgendwo hernehmen. Ja, das Geld muss man haben. Und wenn ich mir eine Immobilie jetzt kaufe, als Kapitalanleger, als Käufer, unabhängig davon, ob ich jetzt selber einziehe oder nicht, muss ich natürlich für mich selber eine Rechnung aufstellen. Ich kaufe sie jetzt, das sind meine Kaufkosten, dann gibt es Kaufnebenkosten und es gibt zukünftige Kosten. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass ich in Zukunft hier 50.000, 100.000 reinstecken muss, ja, weil gewisse Notwendigkeiten da sind, was das Thema Energieeffizienz angeht, dann werde ich dementsprechend natürlich auch den Preis verhandeln wollen. Oder über den Preis sprechen wollen. Wenn ich jetzt aber natürlich auf eine Immobilie treffe, wo ich weiß, hey, hier ist in den nächsten 20, 30 Jahren auf jeden Fall nichts zu machen, weil alles tipptopp ist, ja, dann bin ich vielleicht eher bereit, einen höheren Preis zu bezahlen.
Ich habe jetzt auch so gelesen, dass, sage ich mal, bei den Immobilien, die wir jetzt so typischerweise haben, eben diese 70er, 80er Jahre mit 100, 120 Quadratmeter Wohnfläche und so weiter, man rechnet so mit 500 bis 1.000 Euro, die man etwa investieren muss pro Quadratmeter, um die auf einen moderneren Standard, auf einen besseren Standard zu bringen. Und dann ist eben das so eine Rechnung, warum wir ja auch, wir sind deutschlandweit unterwegs mit der DGIF, da sehr große Unterschiede machen müssen. Wenn ich jetzt eine Immobilie, ein Haus in München, im Münchner Umland habe, dann rede ich auch bei einem 120 Quadratmeter Haus von 1,5 Millionen oder 2 Millionen, die eine Immobilie kostet. Wenn man da mal 50.000 Euro reinstecken muss, um es auf 1-2 auf der Skala den Energiewert zu verbessern, sozusagen um 1-2 Punkte, dann ist das überschaubar. Wenn ich aber natürlich mit meiner Immobilie irgendwo, außerhalb von, von Dresden, Leipzig oder solchen Standorten eben bin, da sind ja die Standorte selber auch relativ gut bewertet, aber sobald ich da ins Umland gehe, 50 Kilometer rausfahre, sind die Preise ja extrem niedrig. Da kriege ich ein Einfamilienhaus für 150, 200, 250.000 Euro. Wenn ich da 100.000 Euro reinstecken muss, ist das fast 50% des Immobilienwertes. Deswegen, da wird es viel mehr Einfluss haben auf den Wert, was ich heute zahlen kann, weil die Investition bleibt fast gleich. Das heißt, mir das Material, das ich dafür brauche für die Sanierung, die neuen Fenster, die Arbeiter, kosten mich ja fast das Gleiche, ob ich jetzt in Magdeburg oder wo auch immer sitze oder ob ich in München sitze. Aber wie gesagt, auf den Immobilienwert macht es halt hier vielleicht 5% dann aus oder sowas, während es dort natürlich dann 20%, 30% ausmachen kann. Also wirklich einen großen Unterschied. Deswegen hat es, glaube ich, schon in Zukunft einen riesen Stellenwert, neben dem, dass gesetzlich natürlich Vorschriften auch kommen werden. Aber wie gesagt, auf den Preis wird es auf jeden Fall eine Auswirkung haben.
Ja, und wenn ein Kapitalanleger auch darüber nachdenkt, sich eine Immobilie zu kaufen, die er eventuell vermieten möchte zum Beispiel, ja, dann weiß er, ich kaufe die jetzt und ich kann die zu einem Preis von X vermieten. Oder der Mieter ist möglicherweise bereit, den Preis X zu bezahlen. Jetzt, wenn ich natürlich einen schlechten Energiewert habe und ich weiß, der müsste aber im Monat 300 Euro für Energiethemen bezahlen, dann muss ich halt in der Kaltmiete verzichten. Wenn ich aber weiß, es ist ein guter Energiewert und die Kosten für Energie sind nicht so hoch, dann kann ich mehr Kaltmiete ansetzen, weil die Nebenkosten nicht so hoch sind. Also es spielt dann richtig auch in meine Tasche rein, ja, da eine Immobilie zu erwerben, wenn ich sie sofort vermieten kann, die einen guten Energiekennwert hat, weil ich mehr Kaltmiete bekomme.
Das ist natürlich jetzt gerade im letzten Jahr und dieses Jahr extrem geworden, sage ich mal, dass einfach Öl so teuer wurde, Gas so teuer wurde, dass es noch mehr auffällt, dass die Nebenkosten eben nicht nur um mal 20 Euro mehr gestiegen sind, sondern bei vielen um mehrere 100 Euro pro Monat. Und da macht es natürlich einen Riesenunterschied, sozusagen jeden Liter Öl, den ich sparen kann, oder jede Energie, die ich sozusagen weniger verbrauche, macht einen Riesenunterschied bei den Nebenkosten. Und das eben für die Vermietung wird es, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger sozusagen. Das heißt, ich erziele immer weniger Kaltmiete im Grunde genommen, weil die Leute haben halt ein bestimmtes Budget zur Verfügung und das muss so die Warmmiete abdecken.
Im Kontext unseres Geschäfts, was wir tagtäglich natürlich vollziehen, ja, war es tatsächlich jetzt in den letzten Jahren und ist immer noch nicht so, dass die Leute jetzt Panik vor Energiethemen haben, weil jeder auch in den vergangenen Jahren, wo das Thema Energie noch nicht so aktuell war wie jetzt, auch wussten, okay, wenn jetzt hier der Senior, der in der Immobilie noch lebt, in 10, 20, 30 Jahren aussieht aus der Immobilie, dann muss ich mich dem Thema annehmen. Auch wenn jetzt eine neue Heizung drin ist, eine neue Gasheizung oder wie auch immer, ja, die wird in 30 Jahren nicht mehr so neu sein. Ja, da muss ich auch drauf gucken, was ich da mache. Viele planen sowieso damit, wenn die Immobilie ihnen irgendwann wirklich zufällt, ja, weil der Bewohner in der Immobilie auszieht oder verstirbt oder wie auch immer, sowieso eine Runderneuerung in der Immobilie zu machen. Deswegen ist das Thema Energie für den klassischen Kapitalanleger bei uns nicht so schmerzhaft, weil er sagt, mir war sowieso klar, früher schon und jetzt auch, dass ich Investitionen tätigen muss. Also es ist keine Überraschung, es ist jetzt nicht so, oh Mist, jetzt habe ich eine Immobilie gekauft und ah Mist, jetzt muss ich Investitionen tätigen, sondern die Käufer bei uns planen das sowieso mit ein. Oder sollten sie zumindest mit einplanen, ja, weil, wie gesagt, Immobilien in 10, 20 oder 30 Jahren, dann, wenn man sie wirklich nutzen kann, neu vermieten kann oder selber einziehen kann oder was auch immer, nicht so ausschauen wird wie jetzt.
Das Einzige, wo wir halt schauen müssen, wenn gesetzliche Vorgaben kommen, dass bis 2030, bis 2035 bestimmte Werte erzielt werden müssen, dann müssten die während der Laufzeit des Nießbrauchs zum Beispiel oder des Wohnrechts schon investieren in die Immobilie. Beziehungsweise in den meisten Verträgen ist es ja noch so, dass der Nießbraucher selbst diese Investition sogar machen müsste. Aber auf jeden Fall momentan ist es ja so, dass wir sagen, der 80-Jährige sagt, mir reicht es so und wenn ich 200 Euro mehr im Monat zahle an Nebenkosten, ist das auch in Ordnung. Und der Käufer sagt, ich mache jetzt auch nichts, solange noch der Nießbraucher drin ist, weil ich mache es danach. Aber wie gesagt, die gesetzliche Vorschriften könnten sich natürlich ändern, dass auch während der Laufzeit was ist. Das beobachten wir, aber momentan ist es so, dass die Leute immer denken, ich investiere danach.
Also was wir auf jeden Fall schon mal festhalten können, wenn man an eine Immobilie oder über eine Immobilienverrentung nachdenkt zum heutigen Zeitpunkt und man gegebenenfalls schon weiß, dass die Energieeffizienzklasse nicht so gut ist, dann muss man von vornherein eigentlich mit einem gewissen Abschlag am Kaufpreis, losgelöst von dem Abschlag, der ja durch Nießbrauch oder Wohnungsrecht passiert, aber halt quasi nochmal mit einem zusätzlichen kleinen Abschlag quasi bezüglich dieser Energieeffizienzklasse wahrscheinlich rechnen, oder?
Definitiv. Warum? Weil einfach die Käufer, die Kapitalanleger sensibilisiert sind für das Thema. Ja? Die rechnen mehr denn je es genau aus, was sie in Zukunft investieren müssen. Und es muss sich halt für sie rentieren, wenn sie wissen, dass sie da noch x-tausend Euro noch reinstecken müssen, plus noch die Gefahr im Raum schwebt, dass sie in einer gewissen Zeit noch gewisse Investitionen tätigen müssen, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, Mirko, dann muss sich das natürlich auch irgendwo im Einkaufspreis auch widerspiegeln. Also man redet mehr über das Thema, man verlangt mehr Entgegenkommen, man muss das natürlich berücksichtigen.
Nee, das war das, was ich meinte eben. Das war im letzten Jahr, es ist natürlich nochmal extrem hochgekommen durch die höheren Preise einfach bei Öl und Gas und so weiter. Da ging es gar nicht darum, dass man so sagt, das Haus braucht ein bisschen mehr und das andere ein bisschen weniger, sondern es ist halt der Gesamtpreis jetzt einfach, der so nach oben gegangen ist, die Kosten nach oben geschraubt hat, dass einfach das ganze Thema in der Presse, was du ja auch teilweise vorliest sozusagen, einfach viel mehr aufkommt. Das heißt, die machen sich alle viel mehr Gedanken, Käufer fragen nach, ich wüsste gar nicht, dass Käufer gerade von Verrentungsobjekten überhaupt mich je gefragt haben. Wir mussten halt gesetzlich den Energieausweis vorlegen haben, aber es hat keinen wirklich interessiert, ob da ein E drin steht oder ein D. Das ist tatsächlich die letzten 12 Monate, würde ich sagen, mehr gekommen, dass eben diese Nachfrage kommt. Wie hoch sind denn da die Nebenkosten? Was haben Sie den Energieausweis schon vorliegen? Eben nicht erst bei der Reservierung oder bei der Besichtigung, sondern schon im Vorfeld danach gefragt. Das wird jetzt richtig zum Thema und dementsprechend wird es auch einen Einfluss haben auf den Preis. Also deswegen werden Käufer schon sagen, okay, wenn der Wert schon von vornherein so E oder H oder wie auch immer da hinten liegt, im roten Bereich, dann weiß ich ja schon, wie gesagt, ich werde so und so viel Kosten haben in Zukunft und werde mir das mit einem bestimmten Abschlag einrechnen.
Aber wir berücksichtigen das ja auch schon in der Preisfindung, ja. Gucken wir uns die Themen natürlich jetzt auch an. Wir lassen uns den Energieausweis natürlich schon im Vorfeld geben. Wenn der nicht da ist, dann organisieren wir den. Und dann gucken wir uns auch die Klassen genau an und versuchen da natürlich auch das schon mit einfließen zu lassen in der Angebotskalkulation.
Noch eine Frage in dem Kontext, wenn wir uns jetzt einfach mal, wir sind ja nicht die einzigen Anbieter auf dem Markt, die das Thema Immobilienverrentung machen. Es gibt natürlich viele, die spezialisiert sind auf bestimmte Modelle. Das Thema ist ja genauso relevant für zum Beispiel die Teilkäufer, für zum Beispiel die Leibrenten, Zeitrentenanbieter, für Anbieter von Rückanmietungen und Ähnlichem. Wie wird das denn dort gemacht? Ist das dann auch ein Abschlag, der quasi von vornherein schon dem Kunden kommuniziert wurde? Oder ist das so ein Abschlag, den man eigentlich gar nicht mitbekommt, aber er passiert? Was sagt denn da eure Erfahrung? Wie gehen dann denn andere Anbieter, die Immobilie ja direkt kaufen, wie gehen die mit der Thematik um?
Also meine Vermutung, also ich kann nicht ganz genau in die Bücher reinschauen, meine Vermutung ist aber, dass man, jetzt wenn wir über das Thema Teilverkauf sprechen, da hat ja der Verkäufer des Teils, des Anteils ja ein Nutzungsentgelt pro Monat zu bezahlen und ich denke, dass das Nutzungsentgelt pro Monat einfach höher sein wird, wenn die Energieeffizienz des Hauses, der Wohnung schlechter ist. Warum? Weil ich denke, dass vor allem, wenn nicht schon jetzt, aber auch jedenfalls in Zukunft, die Refinanzierung bei der Bank, die Kreditkosten bei der Bank höher sein werden, wenn die Immobilie, die ich erwerbe, eine schlechte Energieeffizienz hat. Und das gibt man natürlich an den Kunden auch weiter oder sollte man oder macht man dann auch.
Also ich habe bei Anbietern mit Wohnrecht und bei Anbietern von von Leibrenten eben gesehen, dass die diese Abschläge machen sozusagen. Das heißt, ich habe im Grunde genommen eine geringere monatliche Zahlung. Das fällt ja den Leuten oft gar nicht so auf, wenn da 15, 20, 25 Euro oder was auch immer dann weniger monatlich rauskommt beim Ergebnis. Aber eben mal 12 Monate, mal 25 Jahre oder wie lange die noch zu leben haben, sind schon ganz schöne Beträge, die dafür dann abgezogen werden wegen dieser Kosten, die auf die zukommen. Beim Teilverkauf habe ich teilweise gesehen, dass eben umgekehrt gearbeitet wird, dass man sagt, okay, man möchte ja den Wert des Portfolios aufbauen. Die kaufen ja für sich an in ihrem Portfolio und sagen, okay, wenn du mit deinen 50% bereit bist, in die Immobilie so und so viel zu investieren, in energetische Maßnahmen, vielleicht 50.000 Euro oder 30.000 Euro, dann legen wir unsere 50% auch oben drauf sozusagen. Also dann kriege ich von den 50.000, muss ich dann nur 25.000 zahlen und 25.000 zahlt auch der Teilankäufer sozusagen, weil er ja im Grunde genommen sich selber auch einen Mehrwert der Immobilie beim Wiederverkauf in Zukunft damit schafft, dass man den Weg so rumgeht. Damit hat man den Senior nochmal in der Beteiligung mit drin, schafft sich aber auch selber, wie gesagt, einen höheren Portfoliowert mit den Immobilien, wenn die einfach marktgerechter nachher zu verkaufen sind.
Vielleicht letzter Punkt ist nochmal kurz auf uns zurück und auf unser täglich Arbeiten. Wir sprechen ja jetzt hier auch sehr oft in diesem Video quasi über das Thema Abschlag. Da wird ein Abschlag gemacht und hin und her. Ist das ein pauschaler Abschlag? Ist es immer ein Abschlag quasi auf den zu erzielenden Verkaufspreis des Seniors? Oder ist das auch eine individuelle Geschichte, die ich dann mit dem Kapitalanleger ja auch wirklich dann durchgehen kann, wie man das Thema jetzt quasi macht? Also ist es immer ein Abschlag quasi beim Senior, beim Verkaufenden oder kann man da sehr individuell auch miteinander arbeiten?
Also ich glaube, man muss individuell miteinander arbeiten. Ja? Wir sind keine Handwerker, wir wissen auch nicht, was in 10 Jahren eine energetische Sanierung kostet. Ja? Also ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß nicht, was eine Heizung in 10, 20 Jahren kostet. Man muss sich das immer individuell angucken. Ja? Man muss miteinander sprechen und man muss ein faires Miteinander finden. Und auf der Basis jetzt zu sagen, okay, jetzt weiß ich schon, es wären circa 50.000, 70.000, 100.000. Mirko, du hast vorhin von 500 bis 1.000 Euro pro Quadratmeter gesprochen. Ja, wer weiß, wo das in fünf Jahren oder in 10 Jahren liegt. Vielleicht liegen wir da schon bei 1.500 Euro. Man muss natürlich auf der Basis von jetzt gucken, dass es für beide Beteiligten passt. Das ist natürlich dann für den Verkäufer ein Preis, der so hoch wie möglich ist, und für den Käufer ein Preis, der sagt, okay, es ist für mich angemessen.
Kann man nur so sagen, das ist sehr individuell. Also es gibt keinen Pauschalen, dass wir sagen, wir ziehen da 5% ab, wenn der Wert schlechter ist als eh oder wie. Also da gibt es keine Pauschale. Muss man sich das Objekt anschauen, muss auch schauen, was der Senior eventuell selber noch machen möchte. Gibt ja auch manchmal das Thema, man möchte sowieso, wenn jetzt das Geld kommt durch die Verrentung, die Heizung erneuern, weil der Senior selber kann natürlich jetzt eventuell auch noch, wie gesagt, 30-50% der Heizanlage über Subventionen wieder das Geld zurückzubekommen. Das heißt, diese Anlage von 30.000, 40.000 Euro kostet ihn eben dann nur 15.000, 20.000. Dann sind zwar die Kosten, die ich vorhin gesagt habe, vielleicht richtige 500 Euro pro Quadratmeter, aber die Hälfte ist subventioniert. Das kann natürlich auch wieder schon im Kaufvertrag sogar vereinbart werden, dass mit der Summe noch das und das gemacht werden muss. Also da gibt's, es sind ja sehr individuell die Verträge und die Vereinbarungen. Und auch natürlich das Alter der Kunden ist natürlich auch entscheidend. Wir haben den Ältesten, glaube ich, 98 gehabt in der Verrentung, 99. Dass der vielleicht sagt oder sowas, ich baue jetzt keine neue Heizung mehr ein, die sich so über 25 Jahre toll amortisiert oder so, ist natürlich was anderes, als wenn ich verrente mit 69 oder mit 70 und sage, okay, das betrifft mich die nächsten 20, 25 Jahre in meinen Nebenkosten selber persönlich noch. Dann ist der Niesbraucher selber interessiert daran, meine Kosten vielleicht monatlich um 200, 300 Euro Heizkosten zu reduzieren.
Ja, ist sogar ein Motiv von einigen, die sagen, ich möchte meine Immobilie verrenten, weil ich investieren möchte mit dem Geld, was ich bekommen habe, um meine monatlichen Kosten zu reduzieren.
Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wir haben jetzt sehr viel über die Verkäufer gesprochen, haben vielleicht auch mal auf Blick der Kapitalanleger. Also wir haben jetzt natürlich gesagt, gut, die gucken da drauf, auf das Thema einfach für die Entscheidung. Aber speziell jetzt, sagen wir mal, für Kapitalanleger, die auch, keine Ahnung, also als Beispiel eine Rückanmietung haben oder Niesbrauchwohnungsrecht im zweiten Rang, was gegebenenfalls gemacht wurde, wo dann eine Finanzierung auch wieder möglich ist und so, haben wir auch schon irgendwie mitbekommen, dass das Thema Energieeffizienzklasse bei Immobilien dann Auswirkungen auf den Kapitalanleger in der Diskussion mit der zu finanzierenden Bank oder mit der Finanzierung hat oder eher weniger?
Ich denke schon. Ich kenne einen ganz konkreten Fall. Das hat tatsächlich was mit, wir bieten ja auch das Modell Seniorendarlehen für Senioren an, ja, wo man über einen großen Versicherer ein Darlehen aufnehmen kann. Und da habe ich die Information zum Beispiel bekommen, dass die Zinssätze, die man bezahlt, auch abhängig davon sind, wie die Energieeffizienzklasse ist. Also da kalkuliert man ganz bewusst mit zukünftigen Kosten, die auf dem, der ein Darlehen aufnimmt, kommen wird. Ja? Und die wissen dann, da könnte es gegebenenfalls zu Engpässen kommen, weil man in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren mal 50.000 investieren muss, weil gesetzliche Pflicht etc. Und dementsprechend will man sich dieses Risiko natürlich einpreisen dann. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch Banken in dem Bereich so kalkulieren, dass sie sagen, wenn die Energieeffizienz nicht so toll ist, dann verlangen wir ein bisschen mehr Zins.
Dass irgendwie sogar ein Darlehen, das hatte ich, glaube ich, irgendwo vor ein paar Tagen gelesen, gehabt, dass die Bank sogar quasi die Finanzierung komplett abgebrochen hat oder quasi nicht, obwohl die Bonität gepasst hat, weil quasi die Energie, ich weiß da nicht zwar, ob es dann, keine Ahnung, H+ war, so schlecht, aber da war es dann tatsächlich so, dass die Bank dann quasi gesagt hat, nee, mach mal gar nicht, was ich irgendwie nicht hundertprozentig verstanden habe, wenn die Bonität ja passt, also was könnte dann, sagen wir mal, der Grund der Bank sein, dass man dann sogar eine Finanzierung platzen lässt.
Also das müssen wir natürlich genauer angucken, was da der wirkliche Grund war. Ja, aber Vermutung meinerseits ist, dass sie denken, dass sich die Person, die den Kredit aufnehmen wird, die zukünftige Sanierung einfach nicht leisten kann, ja, weil das Geld dafür nicht da ist. Also dann doch das Thema Bonität, nicht jetzt, aber Bonität in Zukunft nicht glaubwürdig erklärt werden konnte.
Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass wir Ihnen in diesem Video spannende Einblicke in das Thema Energieklassen geben konnten.
Wenn Sie es nicht schon getan haben, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden, diesem Video ein Like geben. Falls Sie das Video auf YouTube sehen, auch die kleine Glocke aktivieren. So werden Sie jedes Mal automatisch benachrichtigt, wenn wir neue Inhalte hochladen. Ansonsten finden Sie weitere Informationen zu uns auf www.dgif.de und natürlich auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen finden Sie uns auch meistens unter dem Begriff DGIF oder DGIF Immobilien. Vielen herzlichen Dank.